letztlich sind es die Panzer und die Artillerie und die Flugzeuge, die den Krieg fürs Erste entscheiden werden. Aber die Informationsdimension ist enorm wichtig. Wir haben hier eine ganz neue Art des Krieges, den ersten echten Informationskrieg unserer Zeit.
Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit, Matthias Kettermann.
Wir alle verfolgen den Krieg in der Ukraine in Echtzeit. Quasi live aus der Hosentasche sehen wir Bilder und Videos auf unseren Handys von Soldaten, von zerbombten Städten, von Frauen und Kindern auf der Flucht. Warum Instagram oder TikTok jetzt eine elementare Rolle für diesen Krieg spielen und ob auch Österreich in diesen Informationskrieg mit hineingezogen werden kann, das besprechen wir mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit, mit Matthias Kettermann von der Universität Innsbruck.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Social-Media-Plattform TikTok, die kennen vor allem Kinder und Jugendliche. Mama und Papa haben das eher weniger am Schirm. Jetzt ist selbst diese Plattform auf einmal großes Thema im Krieg in der Ukraine. Viele sprechen auch davon, dass Social-Media-Plattformen sogar kriegsentscheidend sein können. Wie ist das möglich?
TikTok ist zu einer Plattform geworden, die alle Generationen inzwischen anspricht und auf der der Informationskrieg stattfindet. Dort findet man jetzt neben Tanzvideos auch sehr viele Videos über die Bewegungen der russischen Armee, über Berichte darüber, was die ukrainische Zivilbevölkerung macht. Wir haben hier eine ganz neue Art des Krieges, den ersten echten Informationskrieg unserer Zeit.
Sie sagen, der erste echte Informationskrieg. Wie muss ich mir das vorstellen? Einerseits die Bilder aus dem tatsächlichen Krieg, die sehen wir alle, die machen auch viele von uns betroffen. Ist das einfach nur die Abbildung dessen oder ist so ein Informationskrieg tatsächlich quasi wie eine eigenständige Komponente, eine eigene Form des Krieges?
Es ist weit mehr als nur die Abbildung. Wir haben hier wirklich eine neue Dimension der Kriegsführung. Der Krieg ist in unseren Wohnzimmern, auf unseren Bildschirmen angekommen. In der Früh sehen wir ihn beim Müsli-Essen. Der Krieg ist so unmittelbar geworden, dass wir ganz anders darauf reagieren, emotional und auch rechtlich. Die Staaten sind unter Druck, auch deswegen, weil sie merken, dass ihre Bevölkerung es nicht verstehen würde, wenn sie bei einem Krieg, der so offensichtlich in der permanent stattfindet, auf unseren Geräten, wenn sie da nicht reagieren würden. Die Ukraine ist in klassischer Hinsicht unterlegen, was die Panzer betrifft, was die Flugsysteme betrifft, aber sie wehren sich sehr, sehr clever, so wie sie es können, nämlich durch Bilder, durch Erzählungen, durch Geschichten, durch eine Live-Berichterstattung, die sie sehr souverän aus der Not heraus platzieren können.
Kann man zusammenfassend sagen, im tatsächlichen Krieg, im Krieg am Boden ist Russland der stärkere Gegner, im Informationskrieg ist die Ukraine der stärkere Gegner?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. In den ersten Tagen des Krieges hat die Ukraine ja noch sehr stark Widerstand geleistet. Aktuell schaut es so aus, als ob Russland mit den klassischen Militärmaterial stärker voranschreitet und Boden gewinnt. Im Internet, in der informationellen Dimension aber, ist die Ukraine eindeutig als Siegerin hervorgegangen. Russland ist da ganz ausgefallen.
Schlagzeile auch der letzten Tage, die Ukraine scheint hier einen ja doch auch recht mächtigen Verbündeten zu haben, Stichwort Anonymous. Man hat auch hier zum Angriff auf Russland aufgerufen. Jetzt ist Anonymous was sehr, sehr Abstraktes, was sehr im Verborgenen, im Unbekannten stattfindendes. Als Experte, wie kann man das in etwa erklären? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es irgendwie ein nerdiger Ukrainer, Chinese, Österreicher vielleicht, der mit der Tüte Chips vor seinem Computer sitzt und da die Angriffe startet? Oder ist das in Wirklichkeit doch ganz was anderes, was sich hinter Anonymous verbirgt? Was steckt da dahinter?
Ich glaube, die meisten sitzen inzwischen mit dem Mate-Tee vor dem Computer. Aber in der Tat, Anonymous ist ein vages Kollektiv, ein Verbund von Menschen, die sich interessieren für Hacking, für die Nutzung von Computern und des Internets, um bestimmte Ziele zu erreichen. Angefangen hat es damit, dass der ukrainische Verteidigungs- und Digitalminister aufgerufen hat, die Hacker der Welt, die Ukraine zu unterstützen. Also eine eine IT-Armee sollten sie da aufbauen. Auf den Hilfeseiten der ukrainischen Regierung gibt es eigene Knöpfe, wo man draufklicken kann. Also ich möchte die IT-Armee da beitreten. Es gibt Online-Datenbanken, wo man Aufgaben erfüllen kann. Es gibt also Wunschlisten der ukrainischen Regierung, wo genau hier Gegenmaßnahmen gegen Russland ergriffen werden sollen.
Und quasi eine Aufgabenliste: Person A hackt bitte die Seite des Kremls, Person B dieses Mediums, Person C.
Genau, in diese Richtung. Und das hat man ja gesehen, dass das stattfindet. Also die Seite vom Kremlin war zuletzt heute Morgen, als ich geschaut habe, offline. Die Seite des russischen Verteidigungsministeriums. Also man muss sagen, rechtlich gesehen kann natürlich der Verteidigungsminister der Ukraine eine derartige Aufforderung in die Welt setzen. Als Teil der Selbstverteidigung kann jeder Staat, auch der Ukraine, helfen. Das ist ein völkerrechtliches Recht. Etwas schwieriger ist es schon, wenn Einzelpersonen aufgefordert werden, was zu tun, was nach deren nationalem Recht in der Regel rechtswidrig sein wird. Also eine Österreicherin, ein Österreicher darf nicht einfach so herumhacken, weil das sehr häufig nach dem österreichischen Strafrecht verboten sein könnte. Da geht es jetzt nicht nur so sehr darum, was man in Russland konkret macht, sondern eben darum, dass man aus Österreich heraus sich in fremde Netze einhackt. Es gibt also wirklich bei aller Verständnis für die Not Ukraines gibt es sinnvollere Arten zu helfen, als hier Systeme zu destabilisieren. Man darf nämlich auch nicht vergessen, dass natürlich dagegen Maßnahmen dann gesetzt werden können. Wenn russische Hacker merken, dass hier aus bestimmten Ländern, von bestimmten Adressen Attacken kommen, kann es durchaus sein, dass dann Gegenmaßnahmen erfolgen. Und gerade ein neutrales Land wie Österreich ist hier nicht, da sollten sich die Hackerinnen und Hacker ein bisschen zurückhalten. Weil jeder Angriff destabilisiert das Internet ein bisschen. Es gibt da weit sinnvollere Arten, sich zu koordinieren. Man darf auch nicht vergessen, dass neben diesen rechtlich schwierigen oder in der Regel auch rechtswidrigen Angriffen, also Gegenmaßnahmen durch Hacking, es auch viele Möglichkeiten gibt, als Informationsguerilla zum Beispiel tätig zu werden und da subversiv mitzumachen. Zum Beispiel, man kann auf, wie teilweise vorgeschlagen wurde, auf Bewertungsseiten russischer Restaurants in russischen Städten etwa darauf hinweisen, das Essen war super, aber Putins Invasion in der Ukraine hat mir den Appetit verdorben. Er hat nämlich Folgendes gemacht, und dann kann man aufzählen, was gerade in der Ukraine stattfindet. Das haben allerdings auch schon die russischen Behörden gemerkt, dass dies jetzt ein paar Mal getan wurde, und haben angeordnet, dass bei einigen Plattformen in Russland die Kommentierungsfunktion abgeschaltet wird.
Man hat also quasi diese Hintertüre, man hat versucht, über die Hintertüre, sprich über eine, ja, sagen wir, banale Restaurantkritik, auch Kremlkritik mit unterzubringen, und dem haben die Russen jetzt den Riegel vorgeschoben.
Genau, wahrhaft zu informieren hat man versucht, weil man sieht einfach, dass die russische Zivilbevölkerung nicht informiert wird von den russischen Medien. Und da ist es jetzt zu einer Abkopplung der russischen Medienlandschaft und der internationalen Medienlandschaft gekommen, von beiden Seiten. Die EU und die großen Plattformen haben russische Staatsmedien verboten, haben sie aus ihrem Angebot rausgeworfen, haben Plattformanbieter aufgefordert, dies zu tun. Magenta TV zum Beispiel hat russische Staatsmedien schon recht früh aus dem Programm genommen. Und auf der anderen Seite, Russland macht das Gleiche. Also Russland verbietet Facebook, Russland sperrt Twitter, Russland hat die zensiert sehr, sehr stark Nachrichten. Das hat Russland schon lange gemacht, aber jetzt nochmal in aller Schärfe. Ein neues Gesetz soll vorbereitet werden gegen Fake News zur russischen Armee. Also wahrscheinlich wird damit verstanden dann alles, was wahrhaft berichtet über die Verluste der russischen Armee in der Ukraine. Das heißt, Russland zieht die Brücke hoch und versucht nach innen durch Unterbinden von zutreffenden Informationen hier zumindest einen Rest an Legitimität sich zu bewahren.
Beim Krieg am Boden, wie man die Lage, die Situation mitbekommt, es wird enger und enger für die Ukraine. Erste Städte sollen bereits von den Russen bereits eingenommen worden sein. Auch um die Ukraine zieht sich der Kreis immer enger. Russland scheint hier ein übermächtiger Gegner zu sein. Jetzt im Informationskrieg haben Sie gesagt, dass durchaus die Ukraine die Nase vorn hat. Kann dieser Informationskrieg, wo die Ukraine scheinbar stärker ist, so weit gehen, um auch den anderen Kriegsschauplatz, nämlich den realen, wo tatsächlich Menschen sterben, den in einer gewissen Art und Weise zu beeinflussen oder gar zu entscheiden letztlich?
Ich fürchte, letztlich sind es die Panzer und die Artillerie und die Flugzeuge, die den Krieg fürs Erste entscheiden werden. Aber die Informationsdimension ist enorm wichtig aus zwei Gründen. Erstens, Putin kann jetzt nicht mehr so tun, als würde er hier wirklich eine humanitäre Mission fahren. Die ganze Welt erlebt mit, was dort geschieht. Wir sehen die Toten, wir sehen den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, wir hören den Präsidenten versprechen, dass er im Land bleibt und Widerstand leistet. Wir wissen also, was geschieht. Und dieses Wissen ist ein wichtiges Instrument, um die Maßnahmen der anderen Staaten, die Maßnahmen Europas zu stärken, um den Willen auch der EU zu stärken, hier vorzugehen mit Maßnahmen gegen Banken, mit Maßnahmen gegen die Regierung, gegen die Medien auch. Das ist die eine Dimension, also der Willen der Unterstützer der Ukraine wird auf jeden Fall gestärkt dadurch. Und die andere Dimension ist, man sammelt jetzt ja schon Beweise für die Kriegsverbrechen. Die werden dann wichtig, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die rechtliche Aufarbeitung dieses Konflikts beginnt. Am Montag nächster Woche haben wir schon einen ersten Termin vor dem Internationalen Gerichtshof, wo die Ukraine ein Schnellverfahren gegen Russland begonnen hat, wegen Völkermordvorwürfen, die natürlich nicht zutreffen, aber die Ukraine hat sehr clever das zum Anlass genommen, vor dem IGH, also vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der UNO, eine Klärung der Sachlage herbeizuführen.
Das heißt, wo es bei früheren Kriegen vermutlich extrem schwierig war, überhaupt herauszufinden, was ist wo, wie passiert, Seite A sagt so, Seite B sagt ganz anders, gibt es jetzt 1000 Millionen, womöglich sogar milliardenfach Videodokumente darüber.
Ganz genau. Bei früheren Konflikten war es so, dass die UNO dann ein, zwei Jahre später eine Wahrheitskommission eingesetzt hat oder eine Fact-Finding-Mission ins Land entsandt hat, die dann wieder ein, zwei Jahre gebraucht hat, um die Beweise zu sichten. Hier mit diesem Konflikt ist es so, dass weltweit NGOs unterstützen bei der Sammlung von Beweisen. Es gibt etwa von Bellingcat und anderen NGOs, die im Bereich militärische Information sehr gut aufgestellt sind, gibt es etwa Karten, die verlinken direkt auf Fotos mit Einschlägen von verbotenen Waffen. Da kann man jetzt schon schauen, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt kam es etwa zum Einsatz von Streumunition, die verboten ist. Wo wurden zivile Gebäude angegriffen. Das kann man mit einem Klick machen. Und diese Information wird unglaublich wichtig werden, dann, wenn es zur rechtlichen Aufarbeitung des Konflikts kommt. Das hilft natürlich jetzt heute und nächste Woche nicht bei der Verteidigung einzelner Städte. Und das wird nicht heute und morgen die Anzahl ukrainischer Opfer reduzieren. Aber das ist das Beste, was wir zurzeit machen können, wenn die Staaten Europas sich nicht entscheiden, militärisch stärker einzugreifen. Und wie sich die Situation mir zurzeit darstellt, ist da der politische Wille noch nicht da, militärisch konkret einzugreifen, vor allem weil auch die Angst vor einem russischen Gegenschlag dann zu groß ist.
Das heißt, aktuell liegt der Fokus auf an der Informationsfront, wenn man so sagen will. Sie haben es angesprochen, die Ukraine hat hier die Nase vorne. Kann das auch mit dem Hintergrund des ukrainischen Präsidenten zu tun haben? Viele wissen ja nicht, er kommt ja eher aus einem unterhaltungsschauspielerischen Bereich, dass er auch hier diesen Bereich besser für sich nutzen kann?
Auf jeden Fall. Also er ist viel viel eher bereit, auf die Medien einzugehen und macht das vor allem auch glaubhaft. Ne? Also einem Putin würde man jetzt nicht abnehmen, dass er ein Selfie schießt und sich an die Leute der Welt wendet. Die Fotos, die man aus dem Kreml bekommt, ne? Also der einsame Präsident vor einem 20 Meter langen Tisch, die wirken ja auf uns schon, als würde er sich da als der Bösewicht in einem Bond-Film darstellen. Das ist ja bewusst gewählt, ne? Fotos auf diesem Level werden ja bewusst ausgewählt und gesetzt.
Wobei es muss ja Putin auch klar sein, dass die Ukraine hier an dieser Informationsfront aktuell offenbar die Nase vorne zu haben scheint, dass er hier womöglich Aufholbedarf hat. Geht das so weit, dass er womöglich von irgendjemandem trainiert, gecoacht, beraten wird, dass irgendjemand sagt, Herr Putin, hören Sie zu, auch da können Sie sich einen Vorteil verschaffen, probieren Sie doch mal so ein Foto zu machen, oder ist das für ihn einfach, obwohl die Bedeutung der Information so wichtig ist und dieser Informationskrieg so wichtig ist, ist ihm das trotz allem schlicht und einfach egal?
Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das zu spät. Also Putin hat in der Vergangenheit schon verstanden, Bilder einzusetzen. Es gibt diese berühmten Bilder von ihm im nackten Oberkörper, von einem Pferd reitend oder ihm beim Karatekampf. Er weiß schon, wie diese Bilder, wie Bilder wirkmächtig eingesetzt werden können. Aber er hat gerade in letzter Zeit
sich... Wobei, Entschuldigung, die Zwischenfrage, weiß er, wie sie richtig eingesetzt wurden? Mein Eindruck nur in der Erinnerung, er hat sich damit, nur persönlicher Eindruck, nicht wirklich einen Gefallen getan. Er hat nicht irgendwie autoritärer, staatsmännischer oder irgendwas gewirkt. Man hat sich gerade hier im Westen doch eher nur lustig darüber gemacht.
Ja, wobei ich glaube, dass wir im Westen nicht die Zielgruppe waren. Ich glaube, diese Arten von Bildern, die sollten eher wirken gegenüber den Menschen, die ohne dies ihn schon eher unterstützen würden. Und das ist jetzt nicht uncharmant gesagt die Cappuccino-Generation in Brüssel, Berlin und London, sondern das sind doch eher die russische Zivilbevölkerung in den kleineren Städten und am Land. Tendenziell hat er ja da den größten Rückhalt.
Ist auch das jetzt hier aktuell ein Krieg der Geschichten, ein Krieg der Bilder? Ich spreche jetzt hier an viele verzweifelte Mütter, die auf ihre Kinder an der Grenze warten, zum Beispiel die Bilder von russischen gefangenen Soldaten, die man auch zu sehen bekommt. Spielt auch dieser Krieg der Bilder hier eine große Rolle?
Auf jeden Fall, weil Bilder schaffen ja Geschichten, und es gibt diesen Spruch, wer die Herrschaft über die Geschichten hat, hat dann die Herrschaft auch über die Geschichte, weil sich die Geschichte speist aus den verschiedenen Geschichten, die wir uns erzählen, und die Sammelmenge unserer Geschichten ist das, was wir dann später als Historie betrachten.
Das heißt, was wir unseren Enkeln vielleicht einmal über diesen Krieg erzählen werden, hat auch sehr viel damit zu tun, welche Bilder jetzt auf TikTok, Instagram und Co. um die Welt gehen.
Ganz genau. Was erzählen wir unseren Enkeln? Ne? Also Geschichten wie die Soldaten von der Schlangeninsel, die dem russischen Schiff gesagt haben, es soll mal wegfahren, mit etwas weniger charmanten Worten, oder etwa die...
Vielleicht, es ist ein Spruch, der in die Geschichte wohl eingehen wird. An dieser Stelle, glaube ich, darf man ihn vielleicht auch tatsächlich vollständig zitieren. Ich übernehme das gerne. Ich glaube, der Wortlaut war Russian Warship, go fuck yourself. Auch das hat viele sehr emotional mitgenommen, auch von der ukrainischen Seite, um hier entsprechend Widerstand zu leisten.
Ganz genau, ja. Das ist ein Spruch, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir werden den noch zitieren, genau auf einem Level wie I Have a Dream oder berühmte Sprüche von Kennedy oder Tear Down This Wall. Das sind wir Menschen suchen immer nach Geschichten, um die Welt zu verstehen. Und die Geschichten, die zurzeit erzählt werden, sind so mächtig.
Weiß man aktuell was über den Wahrheitsgehalt aber dieses einen Spruchs mit diesem russischen Kriegsschiff? Ist er tatsächlich so gefallen? Weil gerade Sie sagen eben die Bedeutung der Geschichten, die Macht der Geschichten. Wäre recht einfach, sowas quasi zu Türken zu faken, und schon hat man sein Narrativ gesetzt, die Geschichte erzählt, oder scheint das schon authentisch zu sein?
Also so, alles, was ich weiß, deutet darauf hin, dass dieser Spruch tatsächlich so gefallen ist. Es gibt ja Aufnahmen, die nicht in Zweifel gezogen werden. Was man allerdings jetzt auch weiß, ist, während es zuerst geheißen hat, dass die Verteidiger der Schlangeninsel alle gestorben sind, scheint es doch so zu sein, dass sie jetzt gefangen genommen wurden. Und deswegen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht alles glaubt. Es gibt zum Beispiel diesen Geist von Kiew, einen besonders erfolgreichen Abfangjäger, also ein Flugzeug, das anscheinend schon einige russische Flugzeuge abgeschossen haben soll. Das scheint eher ein Urban Myth zu sein, das ist eher ein Mythos. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass in einem Krieg auch derartige Mittel eingesetzt werden können, um die Bevölkerung bei der Stange zu halten, ne? um das Gemeinschaftsgefühl zu heben. Wir den Luxus haben, ein bisschen zu reflektieren, können natürlich dann uns im Einzelfall schon überlegen, ob das jetzt etwas ist, was wir wirklich teilen müssen. Da sind auch die Plattformen gefragt, die stärker zusammenarbeiten müssen mit Fact-Finding-Organisationen, die darauf achten müssen, dass nicht Desinformation zu stark verbreitet wird. Wobei man schon auch sagen muss, dass der konkrete Schaden einer Desinformation hier etwa, also ob jetzt ein, ein toller Flieger hier stark Kiew verteidigt. Da ist der Schaden ist relativ gering. Also man darf Wahrheit jetzt auch nicht überschätzen. Es gibt Desinformationen, die wirklich Schaden hervorrufen und solche, die es nicht tun. Ich denke hier, dass wir gerade jetzt, während der Krieg herrscht, ein bisschen flexibler sein dürfen. Gleichzeitig darf natürlich die Wahrheit nicht ein Opfer des Kriegs werden.
Stichwort Mythen, ein wenig skurril anmutender Mythos, der derzeit auch so kursiert, soll einen Zusammenhang geben. In der Ukraine russische Soldaten und die Dating-Plattform Tinder. Ach, da, Sie schmunzeln ein wenig. Man hat da so eine Schlagzeile gehört, dass es offenbar darum gehen soll, dass eben die beiden angefeindeten Parteien sich gegenseitig aufspüren, finden können und eine Dating-Plattform hier eine Rolle spielt. Wenn Sie vielleicht kurz erklären könnten, was steckt denn hier dahinter?
Das ist so wie bei den Informationsguerillas, die auf russischen Restaurants Bewertungen schreiben. Da ging es darum, dass man auf bestimmten Dating-Apps kann man ja innerhalb einer geografischen Gegend suchen. Und dann hat man Geschichten jetzt gehört, dass ukrainische Frauen entsprechende Hinweise auf ihren Profilen gesetzt haben, die dann gefunden wurden, um eben gefunden zu werden von russischen Soldaten, die dann eben aufgrund dieser geografischen Nähe dann gefunden haben, eben eine bestimmte Frau, und auf deren Profil stand dann halt nichts über die Frau selbst, sondern wiederum Informationen zum Krieg, ne? Des Inhalts, was machst du da, geh doch nach Hause, wir sind alle Brüder und Schwestern.
Es ist weniger darum gegangen, die russischen Soldaten aufzuspüren aufgrund der geografischen Verortung, sondern eher, dass man einem russischen Soldaten, der offensichtlich gerade auf der Suche nach einer hübschen Dame gewesen ist, hier Informationen zur Sichtweise aus der Ukraine zu geben.
Also ich habe beide Dimensionen gelesen, Geschichten von, auch da wiederum ist es sehr schwer, das nachzuprüfen, wie genau das stattfindet, ob das wirklich mehr als einmal stattgefunden hat. Aber allein die Tatsache, dass wir darüber reden, zeigt doch, wie anders dieser Krieg geführt wird als andere Kriege. Haben wir von Syrien von solchen Fällen gehört oder in anderen Konflikten und Kriegen? Nein, ne? Wir haben jetzt eine ganz neue Art der Nutzung sozialer Medien, und was halt, glaube ich, für uns so besonders macht, ist, dass diese ganzen Apps auch von uns verwendet werden und man sich bildlich vorstellen kann, dass man selbst mal in so einer Situation ist.
Was macht das mit uns selber? Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, mir geht's nicht gut. Aktuell geht's niemandem gut, es ist Krieg, er ist nicht weit von uns weg. Soweit, so klar. Dennoch, dass all diese Bilder quasi ständig verfügbar in der Hosentasche sind. Ich selber bin Vater, man sieht die verzweifelten Eltern, all dieses Leid, es geht mir tatsächlich spürbar nahe. Es tut, ich glaube, sehr vielen Menschen nicht gut. Wie gehen wir persönlich damit am besten um? Sollen wir uns selbst gewisse handyfreie Zeiten auferlegen, für die eigene Psyche auch? Wir leben Gott sei Dank in einem friedlichen Land. Es gibt viele Menschen mit ganz anderen Sorgen, aber was heißt das tatsächlich für uns im emotionalen Umgang mit dieser Situation?
Ich denke, man sollte sich technologiefreie Zeiten verordnen. Generell, also auch unabhängig von diesem Krieg, ist es gescheit, am Abend das Handy mal wegzustecken und am Abend der Familie zu widmen und zur Ruhe zu kommen. Ich möchte jetzt aber nicht vorschlagen, dass wir den Krieg zu sehr ausblenden, weil es doch eine Verantwortung ist, die auf uns allen lastet. Gleichzeitig ist es halte ich es für unglücklich, wenn wir so tun, als wäre das der erste große Krieg, der uns betroffen machen sollte. Syrien zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, ist eine humanitäre Katastrophe von unglaublichem Ausmaße. Und es macht schon traurig, dass es ganz offensichtlich sowohl bei den Menschen als auch bei den Medien anders bewertet wird. Dass jetzt, also man hat zum Beispiel, es gibt einen, ich kenne einen Zusammenschnitt der von Meldungen, gerade auch amerikanischer Sender des Inhaltes, naja, aber das ist jetzt ein zivilisiertes Land, oder das sind ja weiße Leute, das sind ja Leute wie du und ich. Und das macht schon sehr, sehr traurig. Also ein latenter Rassismus ist leider in der Berichterstattung mancher Medien festzustellen, auch in der Behandlung der Flüchtlinge. Klar, es gibt rechtlich Unterschiede, ob man sagen, einen ukrainischen Pass hat oder zum Beispiel in der Ukraine wohnt, aber einen Pass eines afrikanischen Landes hat. Aber dass hier immer noch rassistische Gründe eine Rolle spielen in der Art und Weise, wie wir den Konflikt wahrnehmen, das ist etwas, womit wir dann mit einigem Abstand noch einmal drüber nachdenken müssen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir brauchen natürlich Zeiten, um zu uns selbst zu finden und mit unserer Familie und unsere Familie zu umarmen. Das heißt, ja, ich selbst schalte auch mein Handy am Abend immer aus und versuche hier etwas zur Ruhe zu kommen. Und das ist halt ein unglaublicher Luxus, den sehr viele Menschen gerade in der Ukraine jetzt nicht haben. Ich rede auch sehr viel mit der ukrainischen einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir aus der Ukraine. Die hatten wir auch bei einer Veranstaltung vor kurzem und diese Geschichten gehen einem halt sehr, sehr nahe und das muss man auch zulassen. Man muss auch zulassen, dass man sich verzweifelt fühlt, dass einem die Tränen kommen in der Früh, wenn man Bilder vom Berliner Bahnhof sieht, wo Menschen jetzt ankommen, die einfach vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und keine Ahnung haben, wie es weitergeht.
Matthias Kettemann von der Universität Innsbruck an dieser Stelle, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Experten für Informationskrieg und Cybersicherheit, Matthias Kettemann.